Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, noch heute habe ich den grollenden Klang der Stimme eines Priesters im Ohr, dessen heilige Messe ich in meinen Jugendjahren öfters besuchte, der mit eiserner Festigkeit an der traditionellen Form der heiligen Messe festhielt und in vielen Punkten so seine ganz eigenen Ansichten hatte. Ein Thema, auf das er immer wieder zu sprechen kam, war das der Geldsammlung während der Opferung. Er sagte dann in seinem pathetischen Tonfall, in diesem heiligen, ja heiligsten Geschehen, wo die Hinopferung Jesu Christi an den Vater, wo Gethsemane gegenwärtig wird und wo wir aufgerufen werden, uns der heiligen und reinen Opfergabe zu verbinden, uns ihr mystisch zu vereinen, ausgerechnet in diesem Moment das Geklimper des schnöden Mammon. Es gäbe, so sagte er immer wieder, keinen unpassenderen Moment, um Geld einzusammeln, als die Opferung. Unpassend, unwürdig, ja, geradezu lästerlich. Das sind vielleicht Gedanken, die man ganz gut nachempfinden kann. Aber begeben wir uns ein wenig zurück auf den Boden. Liebe Gläubige, bei der Beschäftigung mit den Geheimnissen der Heiligen Messe sind wir heute bei jenem Teil angelangt, der im Lateinischen Offertorium heißt, bei uns landläufig Opferung genannt wird und der in der neuen Liturgie im deutschen Sprachgebrauch den Namen Gabenbereitung trägt. Vom Offertorium zur Opferung und zur Gabenbereitung. Signalisiert die Änderung der Sprache hier nicht auch eine Änderung der Sichtweise? Statt Opferung, also Darbringung eines Opfers, nur Gabenbereitung, also die Bereitstellung der Gaben vielleicht für eine bloße Mahlzeit oder wie es oft von neueren Liturgiewissenschaftlern zu hören ist, in diesem Teil der Messe wird der Tisch für das gemeinsame Mahl gedeckt. Liebe Gläubige, um es sofort zu sagen, beide Ausdrücke sind nicht ganz optimal. Opferung nicht, denn hier beim Offertorium vollzieht sich ja gerade noch nicht das eigentliche Opfergeschehen, die Darbringung des Opfers, die während des Kanon und genauer im Augenblick der heiligen Wandlung sich vollzieht und in den vorausgehenden und anschließenden Gebeten des Priesters ausgedrückt findet. Aber das Offertorium ist auch mehr, unendlich viel mehr, als eine Gabenbereitung oder gar nur als die Herrichtung für ein Mahl. Es findet nämlich schon mehr statt als nur die praktische, äußere Bereitung der nachfolgenden Opferhandlung. Liebe Gläubige, man kann sagen, das Offertorium ist zwar noch nicht das Opfer Christi, aber es ist schon ein Teil dieses Opfers. In welchem Sinne? Betrachten wir die Heilige Messe in ihrer tiefen Dimension und blenden sozusagen mit der Kamera unserer Anschauung das Vordergründige weg, um den Hintergrund zu treffen. Wenn also dieses Geschehen für uns sozusagen durchsichtig wird auf seinen eigentlichen Gehalt hin, dann schauen wir im Augenblick der heiligen Wandlung Jesus in seinem Erlösungsopfer, in seiner Erhöhung am Kreuz und auch in seiner Auferstehungsherrlichkeit. Was aber schauen wir dann bei der Opferung? Wir können sagen, hier sehen wir die innere Hinopferung des Herrn, die dem äußeren Geschehen des Kreuzes vorausgeht und die diesem erst seinen eigentlichen Sinn verleiht. Ja, liebe Gläubige, wesentlich ist ja nicht das äußere Geschehen, sondern die innere Gesinnung und die innere Tat unseres Herrn. sein liebender Gehorsam zum Vater und seine Erlöserliebe zu uns Menschen. Ohne diese, man könnte sagen, Seele seines Opfers wäre der Kreuzestod und wäre auch noch so grausam und blutig gewesen, dann doch für uns ohne Bedeutung verblieben. Diese innere Hinopferung seiner selbst an den Vater hat Jesus von Anfang an gelebt. Aber sie verdichtet sich sozusagen im Ölgarten. In dieser Station seines Lebens, wo er unter Blutschweiß sein Fiat spricht, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Am Abend des hohen Donnerstags hat unser Herr innerlich und geistig schon alles das vollzogen, was dann am Karfreitag äußere, leibliche und blutige Realität werden sollte. So kann man also sagen, die Opferung ist gleichsam das Gethsemane der Heiligen Messe. Hier findet die große innere Übergabe des Sohnes an den Vater statt, die dann in der heiligen Wandlung vom Vater angenommen wird und auch für uns gleichsam erscheint. Aber zwischen Gethsemane und der Heiligen Messe und ihrer Opferung besteht dann doch ein ganz wesentlicher Unterschied. Damals, als Jesus nach dem letzten Abendmahl im Garten vor dem Angesicht des Vaters betete, war er allein gelassen von den Seinen. Auch den noch in seiner Nähe befindlichen schlafenden Aposteln. Während die Heilige Messe eigens dafür da ist, dass unser Herr sein Opfer eben nicht mehr allein, sondern vereint mit der ganzen Heiligen Kirche und vereint mit jedem Einzelnen von uns darbringt. Was er damals ohne uns tat, das will er nun, hier und heute, mit uns tun. Und wir sollen es tun durch ihn, mit ihm und in ihm. Dieses Mitopfern der Kirche, liebe Gläubige, fand in der frühen Kirche seinen Ausdruck darin, dass sich die Gläubigen zu einem Opfergang vereinten. Sie gingen also in einer Prozession nach vorne und trugen allerlei verschiedene Gaben mit sich, die vom Diakon an den Chorschranken entgegengenommen und dann geteilt wurden. Die einen Gaben, Brot und Wein, wurden auf den Altar gebracht, um unmittelbar in das eucharistische Opfer einbezogen und verwandelt zu werden. Die anderen Gaben, vor allem Früchte und Öl, wurden auf einen nebenstehenden Tisch eine Kredenz befördert. Und am Ende des Kanons der Heiligen Messe wandte sich der Priester dann auch diesen anderen Gaben zu und spendete ihnen seinen Segen, der sozusagen vom Altar, vom der großen Konsekration des Opfers Christi auch auf diese anderen irdischen Dinge überfließen sollte. Ein Relikt davon ist in unserem römischen Kanon das Gebet ganz am Ende. Durch ihn erschaffst du, Herr, immerfort alle diese Gaben. Heiligst, belebst, segnest und gewährst sie uns. Das bezog sich ursprünglich nicht auf die verwandelten Gaben von Brot und Wein, sondern auf die anderen Gaben, die von den Gläubigen während der Heiligen Messe dazu getragen wurden. Dieser Opfergang der Gläubigen hatte in der frühen Kirche eine praktische Bedeutung, insofern eben diese Gaben für die Darbringung des Opfers Christi nötig waren und die anderen Gaben dem Lebensunterhalt des Priesters oder auch der Hilfe für Bedürftige dienten. Dazu aber kam von Anfang an schon die innere Bedeutung dieses Vorganges. Nämlich, dass auch die, die am heiligen Opfer teilnehmen, nicht in der Rolle sozusagen des stummen und passiven Betrachters verbleiben, sondern dass sie etwas von sich selbst, aus dem, was sie haben und was sie sind, hinzugeben, um es in das Opfer Jesu Christi hineinzulegen. Die hauptsächlichen Gaben, die beim Offertorium dargebracht werden, sind Brot und Wein. Betrachten wir diese beiden Wirklichkeiten der Schöpfung und des menschlichen Lebens genauer, dann erkennen wir, dass sie Symbole von einer wirklich unausschöpflichen Bedeutung darstellen. Im Psalm heißt es, dass Gott dem Menschen das Brot gibt, auf das er das Brot, das Herz des Menschen stärke. Darüber hinaus, liebe Gläubige, ist aber Brot sozusagen der Inbegriff dessen, was der Mensch zum Leben überhaupt braucht. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Gib uns heute unser tägliches Brot. Diese Bitte im Gebet des Herrn richtet sich ja nicht nur und einzig auf das Brot, das auf dem Tisch liegt, sondern in dem Brot ist sozusagen pars pro toto, der Teil steht für das Ganze, die gesamte Wirklichkeit der Dinge gemeint, die wir für unser Leben brauchen. Wenn wir sprechen, unser tägliches Brot gib uns heute, dann bitten wir selbstverständlich um Nahrung, aber auch um Bekleidung, um ein Dach über dem Kopf, um Verschonung vor verschiedenen Katastrophen und Ähnliches. So bedeutet die Darbringung von Brot bei der Heiligen Messe die Totalhingabe des Geschöpfes an seinen Schöpfer. Also Ausdruck dafür, dass wir noch mehr als von dieser geschaffenen Realität des Brotes von ihm, unserem Schöpfer, abhängen und dass letztlich er die Substanz, das Tragende unseres ganzen Lebens ist. Und dann die andere Gabe, der Wein. Vinum laetificet cor hominis heißt eine gerade unter Klerikern sehr oft zitierte Psalmstelle. Wein soll das Menschenherz erfreuen. Und tatsächlich steht für uns der Wein sozusagen für die Freude, für die Festlichkeit. Er gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln, sondern zur Kultur. Kultur ist alles das, liebe Gläubige, was für unser Überleben nicht unbedingt nötig ist, was der Mensch sich schafft, um seinem Wesen und vor allem auch seiner Verehrung Gott gegenüber Ausdruck zu verleihen. Und somit ist die Sprache der Darbringung des Weines in der Heiligen Messe dem Herrn alle Lebensfreude, alles, was unser Leben schön und glücklich macht, hinzuopfern, um damit zum Ausdruck zu bringen, letztlich bist du, o Herr, meine Freude. Und alle anderen Freuden sind nichts ohne dich. Somit wird also alles, was unser Leben ausmacht und was es lebenswert macht, in der Heiligen Messe Gott dargebracht, damit er die Substanz und die Freude unseres Lebens sei. Aber die Gestalten von Brot und Wein werden bei der Opferung schon nicht mehr einfach nur als Brot und Wein betrachtet. Das wird zum Beispiel deutlich bei der Darbringung des Brotes, wenn der Priester spricht, Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, nimm diese makellose Opfergabe gnädig an. Ja, ist denn Brot eine so makellose Opfergabe? Man kann doch nur sagen, dass es das Brot insofern ist, als es hier bei der Heiligen Messe schon Träger der makellosen Gesinnung unseres Herrn und Heilandes ist, der sich hier gleichsam bereits geistigerweise dem Vater darbringt, um dann in der heiligen Wandlung auch leiblicherweise dieses sein Opfer unter uns zu vollziehen. Ein weiterer Hinweis dafür, dass die Heilige Kirche die Opfergaben bei der Wandlung nicht einfach nur als irdisches Brot und irdischen Wein betrachtet, ist auch die, dass der Priester im feierlichen Amt beide Gaben beräuchert. Die Beräucherung aber ist ein Zeichen der Verehrung Gottes. Sie kommt letztlich nur dem Herrn zu. Und das weist uns darauf hin, dass Brot und Wein jetzt schon zeichenhaft Träger Jesu Christi und seines Opfers sind. Deshalb dürfen auch die Opfergaben von Brot und Wein, wenn sie einmal in der Heiligen Messe dargebracht wurden, aber die Wandlung noch nicht vollzogen wurde, nicht mehr in den profanen Bereich zurückgeholt werden. Würde also zum Beispiel ein Priester nach der Opferung sterben, dann müssten diese von ihm dargebrachten Opfergaben von Brot und Wein in einer Wandlung von einem anderen Priester konsekriert werden. So betrachtet die Kirche sie also nicht mehr einfach nur als Brot und Wein. Wenn vor einigen Jahrzehnten ungläubige Theologen die Theorie aufstellten, in der heiligen Wandlung geschehe nicht eine wirkliche Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, sondern nur werde diesen beiden Dingen eine neue Bedeutung gegeben, Da muss man sagen, in Bezug auf die Wandlung ist das falsch, aber im Blick auf die Opferung ist es richtig. Von da ab sind sie nämlich schon sozusagen in den Bannkreis des heiligen Opfers einbezogen und der nächste Schritt wird sein, dass sie durch die Anrufung des Heiligen Geistes und durch die verwandelnden Worte des Herrn in Fleisch und Blut Christi werden. Der Herr also bringt sich in seiner reinen Gesinnung unter den Gestalten von Brot und Wein dar, aber nicht für sich alleine. Das wird in der Heiligen Messe so deutlich zum Ausdruck gebracht beim Wein, indem nämlich der Priester während der Opferung dem Wein im Kelch einen Tropfen Wassers beigibt. Es ist ein alter Brauch, der in den verschiedensten Kulturen üblich war, den Wein niemals pur zu trinken. Aber im Kult der Kirche kommt dem noch ein zusätzlicher Sinn zu, nämlich insofern wir uns selbst gleichsam mit diesem Wasser unserer Natur, der Gottheit Christi, versinnbildet im Wein, beigeben sollen. Gott, der du die Würde der menschlichen Natur wunderbar begründet und noch wunderbarer erneuert hast, so betet der Priester in diesem Moment, lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines teilnehmen an der Gottheit dessen, der sich gewürdigt hat, unsere Menschennatur anzunehmen, Jesus Christus. Wir geben also gleichsam uns selbst diesem Wein bei. Und wir legen uns selbst mit allem, was wir haben und sind, auf die Patene des Priesters, damit Jesus sein Opfer nicht ohne uns vollziehe. Und damit auch die Herabrufung des Heiligen Geistes bei der Opferung uns selbst gelte. Komm, Heiligmacher, allmächtiger, ewiger Gott, und segne dieses Opfer, das deinem heiligen Namen bereitet ist. Segne Brot und Wein, segne aber ebenso mein Herz, das auf der Patene liegt, und mein Leben, das in den Kelch beigegeben wurde. Wir verbinden uns mit ihm, damit nicht nur diese beiden Opfergaben, Brot und Wein, sondern letztlich wir selbst mit ihnen umgewandelt werden in Christus. Das ist ja, liebe Gläubige, das Eigentliche, das wir für uns selbst aus der Heiligen Messe erhoffen sollen und erhoffen dürfen, mit Gott vereint zu werden, verwandelt zu werden in würdige Kinder des Vaters, den wahren Tempel des Heiligen Geistes. Das aber geht nur durch Christus, durch Anschluss an ihn, durch Vereinigung mit unserem Herrn in seinem Opfer. Daraus ergibt sich für uns, liebe Gläubige, die praktische Folgerung, wir sollen immer, wenn wir an der Heiligen Messe teilnehmen, selbst etwas auf die Patene legen und dem Kelch beigeben. Es ist ja sehr einfach, allgemein zu sprechen, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Herr, dein Wille geschehe im Allgemeinen. Aber dabei haben wir doch oft in unserem Inneren ganz andere Gedenken. Ja, Herr, ich will dir ja schon alles geben, aber dieses und jenes verlange doch lieber nicht von mir. Sobald es konkret wird, ist unsere Hingabe oft sehr viel eingeschränkter, als wir sie im Allgemeinen bekunden. Und deshalb ist es zutiefst sinnvoll, bei der Opferung der Heiligen Messe etwas Bestimmtes mit Jesus Christus darzubringen. Ein konkretes Opfer vor jedem Besuch der Heiligen Messe würde unsere Teilnahme sehr verstärken und würde uns viel inniger mit dem verbinden, was hier auf dem Altar geschieht. Wer nicht selber etwas auf die Patene legen will, wer sich nicht selbst als Wassertropfen in den Kelch beigeben will, ja, der spricht sozusagen zum Herrn, mach du nur, zwar für mich, aber ohne mich. Immer eine eigene Opfergabe zur Heiligen Messe mitbringen. Eine Opfergabe, die dem Brot und dem Wein entspricht. Dem Brot, also etwas vom Lebensnotwendigen. Und hier hat dann eben doch auch der schnöde Mammon, der während der Opferung in unseren Büchsen klimpert, eine gewisse Bedeutung, weil diese Gabe wie das Schärflein der Witwe im Evangelium eben doch etwas von der Substanz unseres Lebens, etwas von dem ist, was uns hier in dieser Welt das Dasein sichert. Aber es ist eben nur ein Zeichen. Besser wäre es, dazu kämen wirkliche Verzichte, die uns etwas kosten, die einschneidend sind. Der Herr wird dies, auf was wir verzichtet haben, dann ersetzen, und zwar mit sich selbst. Er wird in dem Maße, wie wir uns selbst aufgeben, die Substanz unseres Lebens werden. Und wir sollen noch etwas beibringen zur Heiligen Messe, was dem Wein entspricht. Also etwas von dem, was unser Leben schöner macht. Verzicht auf gewisse Annehmlichkeiten, auf erlaubte Genüsse, auf echte Freuden. Und dann wird mehr und mehr Jesus selbst unsere Freude werden, die viel größer ist als jede sonstige Freude und die auch alle anderen Freuden, die wir im Leben haben, sozusagen durchdringt und hebt. Omne delectamentum in se habentem, spricht der Priester, beziehungsweise antwortet das Volk vor dem eucharistischen Segen. Brot vom Himmel hast du uns gegeben, dass alles Delectamentum, das heißt alle Freude, allen Genuss, alle Süßigkeit in sich birgt. Das kann nur derjenige erfassen und erleben, der auf manches Schöne in seinem Leben verzichtet, um der einen großen Freude willen, die der Herr selbst ist. Und so gilt, liebe Gläubige, wie für unser Leben, für die Heilige Messe, ohne Opferung keine Wandlung. Für die Darbringung des eucharistischen Opfers ist diese Opferung streng vorgeschrieben. Wenn zum Beispiel nach Vorschriften der Kirche der Priester nach der Heiligen Kommunion bemerken sollte, dass im Kelch kein Wein, sondern nur Wasser war und somit das Opfergeschehen unvollständig geblieben ist, dann ist er verpflichtet, Wein in den Kelch einzugießen, die Wandlung zu vollziehen, aber das Messbuch sagt ausdrücklich, nicht ohne, dass er wenigstens kurz noch die Darbringung, die Opferung, also der Gabe, vollzogen hätte. Ohne Opferung keine Wandlung. Das gilt für die Heilige Messe, das gilt auch für unser Leben. Dann erst ist das Opfer Jesu Christi nicht allein und auch nicht nur ein Opfer gemeinsam mit der Gottesmutter, die ebenso unter dem Kreuz stand, wie sie geistigerweise am Altar gegenwärtig ist. Nicht nur ein Opfer mit den großen Heiligen und den bewundernswerten Getreuen, sondern auch sein Opfer auf dem Altar, verbunden mit mir, armem Sünder. Und darin liegt die Verheißung, opfere dich mit mir auf, so spricht der Herr, und ich werde dein Leben hineinnehmen in die große Verwandlung. Ich werde dann selbst dein Leben und deine Freude sein. Für immer und ewig. Amen.